Lieber Vater im Himmel, wir preisen dich so sehr, dass wir jetzt in deiner Gegenwart sein dürfen und dass deine Gegenwart so etwas Herrliches ist. Etwas ganz Wunderbares, wo wir zur Ruhe kommen, wo wir Frieden finden. In dir sind wir geborgen, sicher, erlöst, geliebt, angenommen. Und Vater, du hast uns dich offenbart durch deinen lieben Sohn. Und ihn wollen wir verherrlichen. Und wir preisen dich, dass du ihn gesandt hast. Wir danken dir für diese unendliche Liebe, die du uns in der Sendung deines Sohnes geschenkt hast. Ja, wir wollen dich anbeten und deinen Namen verherrlichen. Amen. Liebe, ich möchte aus dem Hebräerbrief heute, aus dem ersten Kapitel, die ersten Verse lesen. Und zwar Hebräer Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Hebräer Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Da heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, da hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Und dann geht das noch ein Stückchen weiter. Ihr Lieben, das ist einer der unfassbarsten Texte im Neuen Testament. Er ist eigentlich auch eine Art Weihnachtsgeschichte, beginnt mit der Sendung Jesu in diese Welt. Nachdem Gott zuerst durch die Propheten geredet hat, hat er zuletzt gesprochen in seinem Sohn, in der Sendung seines Sohnes. Und aus dem heraus entfaltet der Verfasser des Hebräerbriefes ein unfassbares Bild über Jesus. Und wenn man das ein wenig so meditiert, im positiven Sinn des Wortes jetzt biblisch gesehen, dann muss man eigentlich auf die Knie fallen und ihn anbeten. Was für ein Jesus. Unvergleichbar mit irgendjemand anderem in diesem Universum. Wie er hier beschrieben wird, das ist ein unglaublicher Lobpreis, wie wir ihn auch in anderen Stellen der Bibel in etwa finden, da gibt es Parallelen dazu. Johannes Kapitel 1 ist so ein Lobpreis. Philipper 2, Vers 5 bis 11 ist so ein Lobpreis über Jesus. Und hier wird Jesus beschrieben in knappster Form mit verschiedenen Aussagen, die alle für jede einzelne eine Aussage ist, über die man tagelang und wochenlang nachdenken und meditieren kann. Und ich möchte einfach versuchen, in der Kürze, die möglich ist, sozusagen dieses Bild vor euren Augen zu entfalten. Es ist etwas, was wir einfach zu Hause noch viel tiefer entfalten können, was hier eigentlich geschieht. Es sind im Grunde genommen hier eine ganze Fülle. Ich nehme jetzt einmal aus diesem Text heraus, aus diesen ersten vier Versen, 10 Aussagen, die über Jesus gemacht werden und die eigentlich jede einzelne in ihrer Größe unfassbar sind. Fangen wir mal mit dem ersten an. Gehen wir mal auf die PowerPoint jetzt. Auf das erste Bild. Das Erste, was über Jesus gesagt wird in diesem Text, ist, er ist das Wort. Er ist das Wort Gottes an uns, unvergleichbar. mit keinem anderen Wort. Der Hebräerbrief beginnt somit, nachdem Gott vor Zeiten geredet hat durch die Propheten und so weiter, hat Gott zuletzt gesprochen im Sohn. Er hat gesprochen. Und jetzt ist ein riesiger Unterschied. Vorher hat er gesprochen, er ist ein sprechender Gott durch verschiedene Menschen, Propheten und so weiter. Und er alle hat sie, diese Menschen gebraucht als Werkzeuge für sein Wort. Also er hat ihnen, diesen Menschen, sein Wort offenbart und diese Menschen haben dieses Wort mit ihrem Munde ausgesprochen. Aber zuletzt hat Gott sein Wort offenbart in einer Person. Das ist der große Unterschied von Jesus zu den Propheten. Er ist das Wort. Er hat gesprochen im Sohn. Jesus ist das personifizierte Wort Gottes. Über das, was Jesus in dieser Welt gewesen ist, gibt es kein Reden Gottes über das hinaus. Er ist die höchste Offenbarung, die es gibt, und zwar in seiner Person, in allem, nicht nur in dem, was er gesagt hat, sondern in seinen Haltungen, in seinen Reden, in seinen Taten, in seinem, was er getan hat, in allem. Er ist das Wort. Denken wir an Johannes 1. Das ist eine Parallele. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Und dann Vers 12. Und das Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das Wort wurde Fleisch. Ihr Lieben, das kann man nicht von einem Propheten sagen oder von so einem Menschen. Das war nur Jesus. Er ist das Abschließende, er ist das überlegene sozusagen Wort Gottes an uns Menschen. Alles, was Gott zu sagen hat, hat er in der Person Jesu gesagt. Und darum, ihr Lieben, was folgt daraus? Jesus ist das entscheidende Wort Gottes. Also da geht es um das Entscheidet, und das Allerwichtigste, über das hinaus gibt es nichts Wichtigeres mehr, als das, was Gott in Jesus gesprochen hat. Es ist sozusagen nicht nur das entscheidende Wort, sondern es ist auch sozusagen das Wort, das diesen Gott, den er repräsentiert, eindeutig macht. Das ist sehr, sehr wichtig. Viele Menschen reden von Gott, viele Religionen reden von Gott. Aber wer hat die richtige Auskunft über Gott? Welches Wort über Gott ist das Richtige? Und er macht diesen einen einzigen Gott eindeutig, weil er diesen Gott repräsentiert in seinem Wort als Person. Niemand, wenn er Gott erkennen will, kann an ihm vorbei. Es geht nicht. In keinem anderen Menschen, keinem anderen Religionsstifter hat sich das Wort so personifiziert wie in Jesus. Da ist Gott eindeutig. Deswegen, wenn wir von Gott reden, müssen wir von Jesus reden. Dann wird Gott eindeutig und nicht von anderen. Und dazu kommt dann noch, wenn von Jesus die Rede ist, aus dem Wort, er hat zuletzt gesprochen für das Wort. Es ist das endgültige Wort, das letzte Wort. Jetzt im Sinne von einer Grundoffenbarung Gottes. Über diese Offenbarung hinaus gibt es keine höhere mehr. Das ist die endgültige Offenbarung. Also in Jesus ist alles gesagt, was für den Menschen wichtig ist. Das heißt nicht, dass er heute noch redet durch Prophetie und Weissagen und so weiter, aber das geht alles nicht über das hinaus, was uns Gott durch das Wort, das Jesus ist, gesagt hat. Alles prophetische Reden muss sich an dem Wort Jesu messen, an diesem Wort. Also die Bedeutung Jesu als das Wort ist eine unfassbare Bedeutung und da ließe sich natürlich jetzt noch sehr, sehr viel mehr sagen. Und mit diesem Kommen des Wortes ist ein Einschnitt geschehen in dieser Menschheitsgeschichte. Eine neue Epoche beginnt mit diesem Wort. Und mit dem Wort zusammen gehört das Zweite, was wichtig ist. Schauen wir, ob es funktioniert. Ja, das war zu viel. Okay, na, jetzt geht's wieder zurück. So, jawohl, das ist es. Sohn Gottes. Er hat gesprochen, das ist das Wort, im Sohn. Wort und Sohn gehören zusammen. Dieses Wort, das Gott sozusagen hier auf diese Welt gesandt hat, war sein Sohn. Und er wird bezeichnet in der Bibel als der Erstgeborene, der erstgezeugte Sohn. Dies ist bei der Taufe, das ist ein Bild von der Taufe, wo sich der Himmel öffnet und Gott sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem habt ihr Wohlgefallen, an dem ihr Wohlgefallen habt. Er wird als der Erstgeborene, Erstgezeugte. Er ist kein Geschöpf Gottes, sondern er ist aus dem Vater hervorgegangen und dem Wesen nach Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des einzig geborenen Sohnes. Voller Gnade und Wahrheit. Der einzig geborene Sohn. Voller Gnade und Wahrheit. Er ist derjenige, der aus dem Vater hervorgegangen ist, mit dem Vater sozusagen zusammen lebt. Und so wird er auch in überall beschrieben, auch deswegen, weil er dieser Sohn ist, der mit Gott eine Einheit bildet und vom Wesen nach Gott ist, eine Folgerung daraus. Deswegen kennt Jesus den Vater wie niemand anderer. Deswegen ist er das einzige Wort, versteht ihr? Er kam als Sohn. Und weil der Sohn den Vater kennt wie niemand anderer, deswegen konnte er uns mit ihm, mit diesem Wort, ihn vollkommen offenbaren. Also das, was von ihm zu offenbaren ist. Und so hat es auch Jesus selber beschrieben, in Johannes 7 zum Beispiel, ich aber kenne den Vater, denn ich bin von ihm. Ich kenne den Vater, denn ich bin von ihm, ich bin sein Sohn. Und er hat mich gesandt. Oder in Matthäus, niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und dem der Sohn es offenbaren will. Weil er der Sohn Gottes ist. Und als solcher, das Wort wurde, die endgültige Botschaft Gottes an uns, braucht jeder Mensch, wenn er diesen Gott erkennen will, Jesus. Er ist der Sohn, er kennt den Vater. Und er offenbart den Vater, weil er der Sohn ist. Das heißt, die ganze Offenbarung Gottes in dieser Welt hängt an der Tatsache, dass Jesus Gottes Sohn war. Wenn er nicht Gottes Sohn war, sondern irgendein anderer Mensch, den man auch als Sohn Gottes bezeichnen kann. Nicht nur in der Bibel wird er das Wort Sohn Gottes nicht nur für Jesus verwendet, sondern auch für die, die an ihn glauben. Sogar Israel wird als der erstgeborene Sohn bezeichnet. Aber er ist nicht der Sohn dieser Menschen. Wir werden alle Söhne Gottes durch unseren Glauben an Jesus, aber nicht vergleichbar mit dem einen einzigen Sohn. Er ist kein Geschöpf wie wir, sondern er ist Gott. Aus dem Wesen her Gott. Und deswegen kennt er Gott. Und deswegen, ihr Lieben, weil er Gott kennt und als Sohn uns den Vater offenbart, werden wir auch Söhne. Dieser einzigartige Jesus, er ist der Sohn Gottes und daran müssen wir festhalten. Ihr Lieben, jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, als den Sohn Gottes, der Fleisch geworden ist, ist nicht von Gott. Da geht's ums alles im Christentum, dass Jesus der wahre Sohn Gottes ist. Nur dann ist er das Wort, um das es eigentlich hier geht. Ein weiteres wird hier beschrieben, er ist der Erbe aller Dinge. Ich gehe einfach der Reihe nach durch, wie es in dem Text in Hebräer 1:1-4 steht. Er ist der Erbe aller Dinge. Ihr Lieben, das Erbe bekommt sozusagen derjenige, der Sohn ist. Das hat mit dem Sohn zu tun. Er ist der einzig geborene Sohn. Er bekommt das Erbe. Das heißt, der Vater überträgt ihm alles. Das ist ein Bild, mit dem ausgesprochen wird, in dem Sohn ist das ganze Erbe des Vaters da. Paulus formuliert das so, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Alles, was uns Gott auch an Erbe geben kann, geht durch den Sohn. Er schenkt es uns, er vermittelt es uns. Jesus selber bezeichnet sich als Erbe. Ihr kennt das Gleichnis vom Winzer, Weinbergbesitzer, der hat einen Weinberg gebaut und alles vorbereitet und dann hat er Winzer angestellt, die seine Pächter geworden sind und er ist außer Landes gezogen. Und dann, als die Ernte reif war, schickte dieser Besitzer dann seine Knechte, um die Ernte, den Anteil der Ernte, der dem Besitzer gehört, einzuholen. Und es heißt dann, dass die Arbeiter, die Winzer sozusagen, die Weingärtner nun diese abgesandten Knechte des Hausherrn oder des Herrn sahen, da haben sie sie unterschiedlich behandelt. Das eine Mal haben sie sie unflätig beschimpft und haben sie davongejagt und die andere haben sie wieder getötet. So heißt es. Er hat verschiedene geschickt. Und sie sind immer mit leeren Händen zurückgekommen und dann heißt es, und zum Schluss sandte er seinen Sohn. Und als die Winzer den Sohn sahen, sagten sie, ha, das ist der Erbe. Mit Sohn meinte Jesus sich, lasst uns ihn töten, dann gehört das ganze Erbe uns. Jesus als der Erbe. Und hier in diesem ganzen Gleichnis, im Zusammenhang, geht es um das Reich Gottes, um das Königreich. Jesus wird das Erbe, von dem eigentlich, das ist eine Bedeutung des Wortes Erbe im Zusammenhang mit dieser Aussage ist, er ist der Erbe, dass er das Königreich erbt, wie er gekommen ist, wie er sein Leben hingegeben hat, wie er auferstanden ist, wurde er der König des Königreichs, das Größte, was es in dieser Welt überhaupt gibt, der Erbe des Königreiches, eingesetzt zum König. Und in diesem König, wie Paulus sagt, ist die Fülle der ganzen Gottheit leibhaftig. Ihr Lieben, durch ihn, der Erbe ist, der König ist, erben auch wir. Durch ihn sind auch wir Erben, denn auch wir sind Söhne und darum erben, wie Paulus sagt. Und was erben wir? Wir erben die Fülle. Die Fülle, die schon in Jesus sichtbar ist. Und so hat Gott uns in Jesus die Fülle des Erbes offenbart. Denn er ist der Erbe. Ich mache die einzelnen Dinge kurz, sonst kommen wir nicht durch. Er ist gleichzeitig auch derjenige, durch den Gott die Welten geschaffen hat. Jesus ist entscheidend mitbeteiligt an der Schöpfung dieser Welt. Und das heißt auch an der Erschaffung meiner Person und eurer Person. Er ist mitbeteiligt. Und zwar wesentlich mitbeteiligt. Durch das Wort. Hier kommen wir wieder zurück auf das Wort. Wenn es heißt im 1. Mose 1, und Gott sprach, es werde, dann ist hier sozusagen verdeckt Jesus drinnen. Denn im Johannesevangelium Kapitel 1 heißt es, wie ich schon gesagt habe, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Das heißt, unterschieden von Gott, also als Gottes Sohn. Und das Wort war Gott. Und dann heißt es, und durch dasselbe, nämlich durch das Wort, ist alles geschaffen worden. Und es ist nichts, ganz und gar nichts, heißt es dort, was nicht durch ihn geschaffen ist. Alles, was besteht, alles, was wurde, heißt es in der Elberfeld-Übersetzung, ist durch ihn geworden, durch dieses Wort. Er ist der Schöpfer. Er ist derjenige, der sozusagen hinter diesen ganzen Schöpfungen steht. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen, dass im Kolosserbrief, im Kapitel 1, Vers 15 und 16, das lese ich euch vor, müssen wir jetzt nicht aufschlagen, Kolosser 1, 15 bis 16, da heißt es in diesem Zusammenhang, so beschreibt es Paulus, denn in ihm, also in Jesus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen worden. Ihr Lieben, das ist eine sehr interessante Erklärung, die Paulus hier gibt im Zusammenhang mit Schöpfer. Er ist der Schöpfer der Welten. Heißt auch im Hebräerbrief so. Durch ihn hat er die Welten geschaffen, nicht nur die Welt, sondern alles, das Universum und auch die unsichtbare Welt. Die Welt der Engel sind auch Geschöpfe. Alles ist durch ihn geschaffen. Die Mächte, die Gewalten, hier sind jetzt nicht die dämonischen Mächte gemeint. Natürlich, vorher waren sie Engelmächte, in dem Sinne schon, ja. Aber er hat sie nicht als Dämonen geschaffen. Aber es ist hier gemeint, die ganze gute Schöpfung im Himmel und auf Erden. Und dann sagt Paulus als Erklärung für dieses Wort noch eine ganz interessante Sache. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Darauf möchte ich den Punkt setzen. Wir sind zu ihm hin geschaffen. Jesus ist der absolute Mittelpunkt des Universums im Himmel und auf Erden, in beiden. Und das Ganze, was geschaffen wurde, bekommt erst sein Ziel und seinen Sinn in Jesus. Es ist alles auf ihn hin geschaffen. Was? Das müssen wir beweisen. Er hat nicht einfach in die Welt gesetzt, sondern er hat es so in die Welt gesetzt, dass alles auf ihn bezogen ist. Das heißt, alles, was geschaffen ist, alles, was wir sehen, erforschen, erkennen können, ist eigentlich wie ein Hinweis auf ihn, zu ihm hin. Es ist eine Verherrlichung Jesu, des Schöpfers. Alles, was geschaffen ist. Das ist ganz wichtig. Und das heißt, alles findet seine Bestimmung in ihm. Und das heißt jetzt ganz besonders für uns Menschen, wenn wir durch ihn auch geschaffen worden sind, durch dieses mächtige Wort, dann sind wir zu ihm hingeschaffen. Das heißt, die Bestimmung unseres Lebens ist zu ihm hin ausgerichtet. Von Anfang an, auch wenn wir es gar nicht so entdeckt haben und nicht gelebt haben am Anfang. Aber das ist unsere Bestimmung, zu ihm hin. Das ist nicht nur erst, dass wir das sozusagen einmal irgendwie entdecken und sagen, aha, ist ja gut, dass wir nun einen Sinn im Leben haben, dass wir nun erlöst sind. Nein, wir sind von Anfang an in die Welt gesetzt worden, um zu ihm hin ausgerichtet zu leben. Nur nach der ersten Schöpfung, nach der Schöpfung sozusagen, ist der Sündenfall eingetreten. Und eine Schöpfung hat sich abgewandt von ihm. Aber Jesus, der uns geschaffen hat zu ihm hin, hat es nicht dabei belassen, dass wir uns von ihm wegbewegt haben, sondern er hat eine zweite Schöpfung vollzogen. Und das war seine Erlösung, da komme ich gleich noch drauf. Um uns wieder zurückzuholen, zu ihm hin, in die wahre Berufung unseres Lebens. Die lag schon immer auf unserem Leben. Schon vom ersten Augenblick, als wir ausgedacht wurden, wurden wir zu ihm hingeschaffen. Denn er ist der Mittelpunkt des gesamten Universums. Des gesamten Universums, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und alles ist auf ihn hin ausgerichtet. Alles ist ein Zeugnis von ihm, ein Hinweis. Und wir, die wir denken können, die wir entscheiden können, die wir leben können, sind gerufen, unser Leben auf ihn hin auszurichten. Das liegt schon in der Schöpfung. Versteht ihr? Schon in der Schöpfung wird das deutlich, dass unsere Bestimmung darin besteht, zu ihm hin geschaffen worden zu sein. Nun, es geht weiter in der ganzen Aufzählung hier. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja. Aha. Ein bisschen langsam. Das Erste, was jetzt sozusagen nochmal über die Person Jesu gesagt wird, es sind fantastische Ausdrücke. Ich liebe diese Ausdrücke. Und sie sind Ausdrücke, über die man ein ganzes Leben lang nachdenken kann und immer wieder neu ergriffen wird. Er ist nicht nur der Schöpfer, sondern er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, nämlich die Ausstrahlung der Herrlichkeit Jesu. Gottes. Wie Jesus hier auf Erden war, da hat er die Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt. Die Herrlichkeit Gottes. Und ich möchte das deswegen so bewusst sagen, weil es wichtig ist, dass wir verstehen, was damit gemeint ist. Wisst ihr, die Herrlichkeit Gottes, die hat verschiedene Aspekte. Das ist eine unfassbare Größe. Wir lesen das ja oft in verschiedenen Stellen der Bibel, wie die Herrlichkeit Gottes erschien. Das ist eine gewaltige Größe. Das ist eine gewaltige Majestät. Das ist Ein hell glänzendes Licht. Gott wohnt in einem Licht, das niemand zusehen, hineinkommen kann. Das ist in seinen unfassbaren Manifestationen. Er kam in einer Wolke und alles fiel zu Boden in seiner Herrlichkeit. Diese Art von Herrlichkeit, die alles übersteigt, das ist die eine Seite der Herrlichkeit. Und den anderen Aspekt der Herrlichkeit, das gehört zusammen natürlich, auf den legt hier der Verfasser des Hebräerbriefes Wert, und auch in den anderen, in einen anderen Aussagen, wo das hervorkommt, ist das ausgedrückt. Er strahlt eine Herrlichkeit wider, die in Jesus sichtbar worden ist. Und wie ist sie denn in Jesus sichtbar geworden, die Herrlichkeit? Welche Herrlichkeit? Einen ersten Hinweis gibt uns schon Johannes 1. Ich habe schon mehrfach zitiert. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des einzig geborenen Sohnes vom Vater. Und jetzt heißt es, voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit, ihr Lieben, die Gott in Jesus offenbart hat, für die er eine Ausstrahlung ist, ist jene Herrlichkeit, in der Gott seine unfassbare Gnade, seine Barmherzigkeit und seine Liebe uns Menschen offenbart hat. Das ist seine Herrlichkeit. Und das ist die Seite der Herrlichkeit, die wir in Jesus in besonderer Weise kennenlernen sollen. Voller Gnade und Wahrheit. Und das heißt, so wie er es gelebt hat dann, so ist es wahr. Jesus hat im hohepriesterlichen Gebet, in Johannes 17, gebetet und hat ausgesprochen, Vater, ich habe dich verherrlicht. Und jetzt heißt es, wodurch? Ich habe deinen Willen getan. Das, wozu du mich beauftragt hast, habe ich getan. Dein Werk. In dem Werk, das Jesus getan hat, hat er die Herrlichkeit des Vaters ausgestrahlt. Was war denn sein Werk? Er hat den Himmel verlassen. Er ist Mensch geworden. Ein Sklave der Menschen. Wurde gehorsam bis zum Tode. Er hat das Leiden auf sich genommen, die Dornenkrone aufgesetzt bekommen und ist am Kreuz gestorben. Ihr Lieben, dieser Vers meint, dass die höchste Herrlichkeit, die wir Menschen sehen sollen, ist die Herrlichkeit, die auf dem zerschundenen Angesicht Jesu sichtbar wird. Deswegen dieses Bild hier. Dort, am Kreuz, in dieser unfassbaren Erbarmen, Gnade, Liebe für uns Menschen, zeigt sich die höchste Herrlichkeit. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und ihm hat das alles gekostet. Durch sein Werk. Ich habe das Werk getan für dich. Und damit habe ich dich verherrlicht. Indem er sich hingegeben hat in den Tod. Und Paulus im 2. Korintherbrief formuliert das in einer ähnlichen Weise und sagt, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes ist sichtbar im Angesicht Jesu. 2. Korinther 4. Und wir, die wir Jesus in uns tragen sollen, ein Licht leuchten lassen, eine Erleuchtung zu anderen Menschen hin, zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Das ist das Angesicht Jesu, in dem die höchste Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Ganz anders, als ein normaler Mensch sich das vorstellen würde. Aber dort, in Jesus, deswegen brauchen wir sozusagen Jesus. Das ist das Einzigartige. In seiner Hingabe in den Tod ist er zur Ausstrahlung, zur höchsten Ausstrahlung geworden für die Herrlichkeit Gottes. Und damit sagt er, so ist Gott. Das ist die Wahrheit. Voller Gnade und Wahrheit heißt es, die Herrlichkeit, ja? So ist Gott. Voller Erbarmen, voller Liebe für uns Sünder, um uns zu erlösen. Ihr merkt, überall in all diesen Dingen schwingt in dem, was Jesus bezeichnet, wie Jesus bezeichnet wird, schon immer etwas von dieser Erlösung durch. Alles kulminiert auf das hin, auch in der Beschreibung hier. Und zusammen nun mit diesem wunderbaren Aussage kommt als nächste Aussage, wo es dann heißt, er ist ein Abdruck seines Wesens. Das ist ein ganz, ganz herrliches Wort, das wir hier finden. Ich habe dann einen Stempel gewählt, wenn man da jetzt auf diesen Stempel noch draufschreiben würde, Vater, also einfach hier, Vater, dann würde das zum Ausdruck bringen, wenn man diesen Stempel verwendet und auf ein Blatt Papier drückt, dann ist der Abdruck von dem eine vollkommene Widerspiegelung des Wesens des Vaters. So wie der Stempel, so das Bild. Das ist nicht nur vom Bild her. Er ist ein Abdruck. Ein Abdruck. Und in diesem Abdruck, den Jesus darstellt, der hier sichtbar geworden ist, finden wir das vollkommene Wesen Gottes. Darum sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich bin ein vollkommener Abdruck seines Wesens. Ein Abdruck seines Wesens. Und Paulus formuliert es anders und sagt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das ist herrlich gesagt. Das heißt, in Jesus wird der unsichtbare Gott sichtbar. Die unsichtbare Person Gottes wird in der sichtbaren Person Jesu sichtbar. 1:1. So wichtig ist Jesus. Wisst ihr, Gott hat viele Spuren hinterlassen in der Welt. Spuren, die erahnen lassen, wer Gott ist. Und Paulus sagt das, ja, man findet Gott in der Natur und in der Schöpfung und überall ist eine Spur von ihm. Da kann man etwas von ihm erkennen. In der Schöpfung, in der Geschichte des Volkes Israel, wie er sie geführt hat, sind lauter so Spuren, Elemente, wo man sagen kann, aha, das weist hin auf Jesus, auf Gott. Oder in den Wundern, wenn dann ein Kranker geheilt wurde, dann war die Heilung eine Spur, die hingewiesen hat auf Gott. Aber in Jesus ist ein vollkommener Abdruck, nicht nur eine Spur, sondern ein Abdruck. Und das ist sehr wichtig, ihr Lieben, denn bei Gott geht es ja nicht um eine Sache, sondern eine Person. Und eine Person, das Wesen einer Person, kann am besten abgedruckt werden im Wesen einer anderen Person. Das Wesen Gottes kommt am besten zum Ausdruck, nicht in den Spurenelementen, die wir durch die Geschichte sehen, nicht nur in der Schöpfung, sondern in der Person Jesu. Wie er lebt, wie er denkt, wie er sich verhält. Alles das, seine Liebe, seine Güte, seine Heiligkeit, auch sein Zorn, sein Erbarmen, seine Vergebung, was auch immer, seine Treue, das lässt sich an der Person Jesu viel, viel besser erkennen als in den Spuren, wie Gott an verschiedenen Menschen, der unsichtbare Gott, an verschiedenen Menschen gehandelt hat. Jetzt kommt eine Person. Und in dem Wesen dieser sichtbaren, greifbaren, erkennbaren, fühlbaren Person, man konnte ihn greifen, man konnte ihn hören, man konnte ihn antasten, man konnte mit ihm diskutieren, man konnte vor ihm niederfallen, alles Mögliche. In dieser Person hat Gott sein Wesen, so wie er wirklich ist, abgedruckt. Ist das nicht ein herrliches Wort? Er ist der Abdruck des Wesens Gottes in dieser Welt. Und ihr Lieben, darum ist Jesus sozusagen auch, wie soll ich sagen, das Ende aller Philosophie und Spekulation über Gott. Da haben wir den vollkommensten Abdruck, den es gibt. Da müssen wir nicht mehr als Menschen philosophieren, wer ist denn Gott? Und Millionen von Büchern darüber schreiben, nachdenken, bei anderen Religionen forschen. Jede Spekulation, wie Gott sein könnte oder philosophiert sein, findet ihren Abschluss in der Person Jesu. Er ist der vollkommene Abdruck. Schau auf Jesus und du siehst Gott, wie er wirklich ist. So einzigartig ist Jesus. So wichtig ist Jesus für uns. Eine Herrlichkeit nach der anderen, die hier beschrieben wird über den Menschgewordenen. Das nächste. Er ist der Träger. Durch sein Wort werden die Welten und die Dinge sozusagen durch das Wort seiner Macht getragen. Das heißt, er ist nicht nur der Schöpfer der Welt, sondern auch der Träger. Die Welt steht ununterbrochen in seiner Hand. Ist das nicht ein wunderbarer Trost? Das heißt, die Welt, die hat Bestand durch das kräftige Wort Jesu. Und das ist sehr wichtig auf dem Hintergrund dessen, wie es ja die Bibel sieht, dass diese Welt ihr Lieben, seit dem Sündenfall einem Zerfallprozess unterliegt. Seit dem Sündenfall und die ganze Schöpfung ist hineingezogen in den Sündenfall, ist diese Welt sozusagen einem Verfallprozess anheimgestellt. Es ist ein Prozess des Vergehens, ein Prozess des Todes bis hinein in unser menschliches Leben. Wir gehören zu dieser Schöpfung. Aber ihr Lieben, in diesem Verfallprozess stehen wir trotzdem in der Hand Jesu. Und er gibt dieser zerfallenden Welt Bestand. So lange, bis er es sagt. Nämlich zu lange, bis das Reich Gottes, das er hier auf Erden bauen will, vollendet wird. Er hat es in seiner Hand, das heißt auch, dass er etwas mit dieser Welt vorhat. Dass er etwas in dieser Welt herausbringen möchte, hervorbringen möchte, das heißt es auch. Er ist derjenige, der in dieser Zeit der verfallenden Welt etwas tut. Er trägt die Welt in dem Sinn, dass er sie auf ein Ziel hinzuträgt. Und das Ziel ist die Auferbauung des Reiches Gottes und die Vollendung. Und wenn die Vollendung des Reiches Gottes geschehen ist, mit ihm als König, wenn er sein Reich vollendet hat, dann wird Himmel und Erde vergehen. Und es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen. Aber er hält es. Versteht ihr, nicht wir Menschen machen die Erde kaputt. Natürlich machen wir sie auch kaputt, aber das Ende, das entscheidet er. Die Welt ist in seiner Hand. Es kann ihm nicht weggenommen werden. Auch nicht die zerstörerischsten Kräfte, die wir als Menschen erfinden könnten. Es liegt diese Welt, die sozusagen vergänglich ist, in den Händen Jesu. Er bestimmt. Er trägt sie mit seinem Wort. Und das heißt auch, er baut in dieser verfallenden Welt sein unfassbares Reich für alle Ewigkeit, die dann in dem neuen Himmel und in der neuen Erde zum Ausdruck kommen. Jetzt kommen wir schon langsam dem Ende entgegen. Und dann wird er gesagt, und durch ihn, heißt es im Hebräertext jetzt, hat er die Reinigung der Sünden gemacht. Reinigung der Sünden ist ein Wort für Erlösung. Ihr Lieben, jetzt sind wir am Höhepunkt. Ich bin fest überzeugt, dass diese Aussage der Höhepunkt ist von dem, wie Jesus in diesem Text beschrieben wird, der Erlöser. Jetzt ist es heraus. Der Name Jesus heißt Erlöser. Alles geht darauf hin, dass er der Erlöser geworden ist. Und es ist sehr interessant, dass hier so formuliert wird, er hat die Reinigung der Sünden gemacht. Und dieses Wort gemacht ist dasselbe Wort, das in der Schöpfungsgeschichte für die Schöpfung der Welt verwendet wird. Aus dem Hebräischen übertragen. Im Hebräischen heißt es bara. Das ist ein Wort, das es sozusagen nur für die Schöpfung gibt. Und dieses Wort im Griechischen übersetzt, ist dieses Wort, das hier verwendet wird. Er hat die Reinigung der Sünden gemacht, geschaffen. Die Reinigung der Sünden, die Erlösung, ist ein Schöpfungswerk. Die erste Schöpfung, wie ich schon gesagt habe, wo er beteiligt war, die Menschen zu erschaffen, geht über in das zweite Schöpfungswerk, nämlich die Menschen zu erlösen. Er hat sie geschaffen zu sich hin. Aber die Menschen sind von ihm abgefallen. Und jetzt hat er ein neues Schöpfungswerk getan. In der Erlösung, in der Reinigung von Sünden, in dem Tod am Kreuz. Und da hat er ein Werk geschaffen, in dem nun sozusagen etwas Neues beginnt. Eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Das ist deswegen, wer erlöst ist, ist eine neue Kreatur, wie Paulus sagt. Er ist eine neue Schöpfung. Er ist ein neuer Mensch. Es ist ein neues Leben. Das ist alles Erschaffung. Die Auferstehung ist ein Schöpfungstat. Auch unsere Auferstehung, also wie wir zu Jesus gekommen sind, unser Leben ihm gegeben hat, da hat Gott ein neues Leben geschaffen. Die Erlösung ist eine Schöpfung. Nichts weniger, ihr Lieben, wir sind neu geschaffen in Jesus. Das ist eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung, die macht die, das Verfall, das, den Verfall der alten Schöpfung zunichte. Wir haben eine Zukunft. Das meint das auch, diese Erlösung, versteht ihr? In diesem ganzen Kontext und im Zusammenhang, von dem es hier auch gesagt wird. Das Erschaffung der Welt und so weiter ist sozusagen, zielt auf die Erschaffung der Erlösung. So, und jetzt noch zum Schluss zwei haben wir noch, ja. Gut. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Erhöht zur Rechten des Vaters. Das ist ein unglaublicher Ausdruck. Ja, lässt sich natürlich auch vieles darüber sagen. Ich möchte nur es ein bisschen eben so andeuten. In diesem Wort heißt es, wird sozusagen ist ihm begriffen, er ist nicht im Tode geblieben, er ist auferstanden. Er ist zurückgekehrt zu seinem Vater und er sitzt zu Rechten des Vaters. Am Ende des Markus-Evangeliums, der letzte Vers, dort heißt es, nachdem er auferweckt wurde und zum Himmel gefahren ist, setzte er sich zur Rechten des Vaters. Das ist das Letzte, was in dem Markus-Evangelium darüber gesagt wird. Und jetzt lese ich euch noch vor, in Epheser 1, da wird das auch noch einmal ganz, ganz wunderbar beschrieben, diese Seite sozusagen in Epheser 1 von Vers 20 an. In Epheser, Moment, jetzt bin ich da im falschen Brief, aber jetzt. Da spricht Paulus von dieser Auferstehungskraft, die wirksam geworden ist in verschiedener Weise. Und in Vers 20 heißt es dann die, also diese Kraft hat Gott, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen. Das heißt, erhoben zur Rechten des Vaters Anteil an dem Thron. Ihm ist alle Macht übergeben. So hat er sich auch verabschiedet von den Jüngern. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Alle Macht auf dem Thron des Vaters. Wodurch? Weil er Sieger geworden ist. Dieses Wort beruht darauf, dass er zuerst wurde er Sieger über alle gottfeindlichen Mächte. Gott, in Psalm 110 heißt es aus dem Munde Davids, wo er spricht, setze dich zu meiner rechten Hand und ich werde dir die Feinde und als Schemel deiner Füße geben. Das heißt, Gott wird die Feinde Jesus als Schemel seiner Füße geben, weil dieser Jesus hat die Feinde besiegt. Ist das nicht wunderbar? Er sitzt zur Rechten Gottes Vaters. Ihm ist alles übergeben. Er herrscht. Und das heißt auch, er ist nicht nur der Sieger, sondern auch der Herr. In diesem Wort ist auch drinnen das, was im Neuen Testament so oft beschrieben wird. Er ist der Kyrios, der Herr und unser Herr. Und unser Herr. Es geht immer zurück auf das, wie wir nun zu ihm stehen. Dass wir unsere Knie vor ihm beugen. Darüber ließe sich auch noch vieles sagen. Und jetzt das Letzte, das gehört mit dem zusammen, mit diesem er sitzt zu Rechten, das ist sozusagen der Name. Der Hebräerbrief schreibt nun, und Gott hat Jesus einen Namen gegeben, der unvergleichbar höher ist als der Name der Engel. Es gibt keinen Namen in diesem Universum, der größer ist als der Name Jesu. Ihr Lieben, was ist nicht der Name Jesu? Mit dem wir oft so leger umgehen, der Name Jesus, der hat eine unvergleichbare Wirkung, eine Kraft, eine Größe, Eine Majestät, wie es keinen Namen in dieser Welt gibt. Keinen Namen in dieser Welt. So wie der Apostel Petrus dann in der Apostelgeschichte bezeugt, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, der den Menschen gegeben ist, in dem die Menschen gerettet werden sollen, als in dem Namen Jesus. Es gibt keinen Namen unter dem gesamten Universum, der den Menschen gegeben ist, der Erlösung bedeutet. Jesus heißt Erlöser. Das ist der Höhepunkt, ja, was ich vorhin gesagt habe. Und in dem Namen Jesu, da werden Dinge geschehen. Darum sollen wir im Namen Jesu beten. Deswegen sollen wir im Namen Jesu Hände auflegen und Kranke heilen. Im Namen Jesu den Dämonen gebieten. Im Namen Jesu, dieser Name, vor dem auch die Dämonen zittern. Und in einer unvergleichbaren Weise hat das der Apostel Paulus in dem Philipperbrief zum Ausdruck gebracht, wo er das noch einmal in einer ganz wunderbaren Weise darstellt, und zwar in dem Philipperbrief Kapitel 2. Da heißt es, das ist dieses wunderbare Hymnus, wo er schreibt, dass Gott den Himmel verlassen hat, er ist Mensch geworden, er hat sich erniedrigt, ist gehorsam geworden bis zum Tode am Kreuz, und dann heißt es, Vers 9, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Das ist, er hat ihn eingesetzt auf seinen Thron. Und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen, jetzt wieder genannt, Jesus, jedes Knie sich beuge. Der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen. Alle Geschöpfe müssen sich beugen vor dem Namen Jesu. Und jede Zunge muss bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Unter dem Namen Jesu. Was ist das für ein Bild? Ihr Lieben, ein unglaubliches Heer von Geschöpfen. Das Bild, das hier gezeichnet wird. Das unglaubliche Heer der Geschöpfe, die er geschaffen hat, sie knien vor ihm. Das ist das Bild. Alle knien vor ihm. Das ist unser Jesus. Einige oder viele knien freiwillig, aus Dankbarkeit, weil sie von ihm erkannt worden sind. Er hat sie so geliebt und sie haben ihn angenommen in ihr Leben und haben freiwillig ihr Knie gebeugt. Und das wird große Freude sein, wenn wir einmal vor ihm knien. Aber es werden auch andere knien müssen, die ihn abgelegt haben, die abgelehnt haben, die ihn verlästert haben und. Für sie wird das Entsetzen und ein Aufwachen sein, wenn dieser Name Jesu verkündet wird und sie ihm begegnen werden in diesem ganz großen Forum, das hier vor Augen gestellt wird, dass in dem Namen Jesu sich alle Knie beugen müssen, alle, auch die dämonischen. Das ist unser Jesus. Einen größeren gibt es nicht, dem wir dienen dürfen. Ist das nicht ein unglaubliches Vorrecht? Solche Aussagen, die machen mein Herz, die bringen mein Herz zum Springen. Und man muss es immer wieder mal lesen, weil so im Alltag verschwindet das oft. Gehen wir mal zum Anfang zurück. Ich bin schon fertig. Das war das letzte Bild. Vielleicht können wir noch einmal. Ja. Braucht ein bisschen. Okay. Ich würde euch gerne noch einmal nur durchklipsen ohne Kommentare. Die 10 Aussagen, die ich jetzt getätigt habe. Es waren 10. Ihr könnt es mitzählen, wenn ihr wollt. Er ist das Wort. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Erbe aller Dinge. Er ist der Schöpfer. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Er ist der Abdruck seines Wesens. Er ist der Träger der Welt, der Erhalter und Vollender. Er ist der Erlöser, die Reinigung von allen Sünden. Er ist der, der auf der rechten, zur Rechten des Vaters sitzt. Und er ist, der den Namen Jesus trägt. Amen. Herr Jesus, wenn wir das hören, dann wollen wir von ganzem Herzen freiwillig unsere Knie vor dir beugen. In Ehrfurcht vor deiner Größe, vor dem, wer du wirklich bist. In dir ist uns der Vater begegnet, wie in keinem anderen. Und wir danken dir so, dass du uns den Vater offenbart hast und dass du mit dem Vater eins bist. Und dass wir durch den Heiligen Geist diese Offenbarung bekommen, in unserem Herzen. Und darum bitte ich dich, Heiliger Geist, dass du diese Offenbarung vertiefst, uns in eine noch größere Ehrfurcht bringst vor unserem Herrn und Erlöser Jesus. Dass wir wirklich mit einer größeren Ehrfurcht ihm dienen. Mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Dasein ihn lieben. Und unser ganzes Leben ihm hingeben. Einem Größeren gibt es nicht. Einem, der mehr für uns getan hat aus Liebe und Erbarmen, der uns diese Herrlichkeit, die bei dir es offenbart hat, die Herrlichkeit, die in deiner Gnade, in deiner Hingabe für uns sichtbar geworden ist. So bist du, Gott, Herr, das ist die Wahrheit. Und wir preisen dich, Herr. Wir wollen auch in dieses neue Jahr hineingehen, als solche Menschen, die dir ganz unterstellt sind. Wir wollen uns dieser deiner Größe, deiner Herrlichkeit, deinem Namen unterstellen. Und Herr, wir möchten Menschen sein, die es lernen, in deinem Namen zu leben, in deiner Autorität und Kraft zu leben. Und danke, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wohnst. Dieser Jesus, der uns dein Wort vor Augen stellt, er lebt in uns. Heiliger Geist, leuchte ganz stark und verherrliche du Jesus mehr und mehr in unserem Herzen, damit wir nie vergessen, wer er ist. Und in ständiger Anbetung und Ehrfurcht und Ehrerbietung vor ihm leben. Und auch sehen, wie sehr in Jesus die ganze Welt geliebt ist. Und wir eine Ausstrahlung sein sollen, auch wir, eine Ausstrahlung dieser Herrlichkeit, die im Angesichte Jesu sichtbar wird, in der Erlösung Jesu, damit viele Menschen noch dazu kommen, dass sie freiwillig ihre Knie vor dir beugen und nicht gezwungen. Herr Jesus, dir geben wir uns hin für dieses kommende Jahr. Herr Jesus, wir danken dir für das, was du getan hast in diesem vergangenen Jahr. Und wir dürfen mit Freude hineinblicken in dieses Jahr. Denn du bist derselbe gestern, heute und morgen. Du bist derselbe auch morgen, auch im kommenden Jahr. Wir können uns darauf verlassen, wir wollen uns darauf verlassen und wir beugen uns vor dir ganz neu. Amen.